Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA und Russland beharren im Syrien-Konflikt auf ihren unterschiedlichen Positionen. Moskau hat jetzt allerdings auf der Sicherheitskonferenz in München auch ein Stück weit Beweglichkeit signalisiert. Außenminister Lavrov sprach erstmals mit dem Führer der syrischen Opposition. Anschließend erklärte er sich zu regelmäßigen Treffen bereit. Lavrov machte aber klar, dass seine Regierung weiter zu Syriens Machthaber Assad stehe. US-Vizepräsident Biden erklärte dagegen das Regime für abgewirtschaftet.
Es sieht schon fast wie das Treffen zweier Staatschefs aus. US-Vizepräsident Joe Biden und der syrische Oppositionsführer Al-Khatib. Bilder mit Symbolcharakter. Und eine klare Botschaft an das Regime in Damaskus. Präsident Obama und ich und fast alle unsere Partner und Verbündete sind überzeugt, dass Präsident Assad, ein Tyrann, der entschlossen ist, sich an die Macht zu klammern, nicht mehr geeignet ist, Syrien zu führen. Er muss gehen. Russlands Außenminister Lavrov mahnte jedoch indirekt vor übereilten Aktionen. Was immer wir tun, es könnte vielleicht auch eine Welle der Instabilität zur Folge haben. Eine Welle der Instabilität, vor der wir uns nicht verstecken können, vor der wir keine Zuflucht suchen können auf einer einsamen Insel. Der US-Vizepräsident weiß, ohne Russland gibt es in der Syrien-Frage keine schnelle Lösung. Er traf sich am Nachmittag mit Lavrov. Und auch der deutsche Außenminister mahnt zur Kooperation mit Moskau.
Ein Flächenbrand, der die gesamte Region anzündet, das muss in jedem Fall verhindert werden. Und deswegen ist es richtig, dass wir auch mit Meinungsunterschieden dennoch das Gespräch und den Austausch mit Russland suchen.
Einig waren sich in München zwar alle, dass das Blutvergießen in Syrien ein Ende haben muss, doch dafür müsste Russland deutlicher von Assad abrücken und seine Blockade im UN-Sicherheitsrat aufgeben, sagen Diplomaten.
Russland und die USA. Auf der Sicherheitskonferenz gab es in Sachen Syrien zumindest offiziell keine Annäherung. Doch Außenminister Lavrov traf hier auch den syrischen Oppositionsführer Al-Khatib. Fast heimlich und ohne Kameras. Ein Zeichen vielleicht, dass in Moskau ein Umdenken eingesetzt hat.
Am Rande der Sicherheitskonferenz kündigte Verteidigungsminister de Maizière an, dass sich etwa 40 Bundeswehrsoldaten an der geplanten EU-Mission für Mali beteiligen würden. Die Deutschen sollen vor allem Pioniere ausbilden, zu deren Aufgaben zum Beispiel das Entschärfen von Sprengfallen gehört. Der Bundestag wird voraussichtlich noch in diesem Monat über das Mandat entscheiden. Anfang März soll der Einsatz beginnen.
Erstmals seit Beginn der Militäroperation in Mali ist der französische Präsident Hollande in das westafrikanische Land gereist, in Timbuktu, das erst vor kurzem durch französische und afrikanische Truppen von Islamisten befreit worden war, wurde er von tausenden Einwohnern empfangen. Zunächst machte sich Frankreichs Staatschef ein Bild von der Zerstörung wertvoller Kulturgüter durch die religiösen Fanatiker. Beim abschließenden Truppenbesuch bedankte sich Hollande bei den französischen Soldaten für ihren Einsatz.
Einen Tag nach dem Anschlag auf die US-Botschaft in Ankara sind in der Türkei 3 Personen festgenommen worden. Das berichtet der amtliche TV-Sender TRT. Unklar sei, in welchem Zusammenhang sie zu der Tat stehen. Mittlerweile bekannte sich eine linksgerichtete türkische Extremistengruppe im Internet zu dem Anschlag. Dabei hatte der Attentäter gestern einen Wachmann mit in den Tod gerissen.
In Ägypten halten die Proteste gegen die Regierung an. Auch heute versammelten sich wieder tausende Menschen auf dem zentralen Tahrirplatz in der Hauptstadt Kairo, um gegen Präsident Morsi zu demonstrieren. Eine der größten Oppositionsgruppen, die Nationale Heilsfront, forderte erneut öffentlich Morsis Rücktritt. Regierungschef Kandil verurteilte die jüngsten Ausschreitungen in Ägypten. Im Staatsfernsehen erklärte Kandil, die Unruhen schwächten die ohnehin am Boden liegende Wirtschaft des Landes.
Im Finanzskandal um seine konservative Volkspartei ist Spaniens Ministerpräsident Rajoy heute in die Offensive gegangen. Im Fernsehen wies er Anschuldigungen zurück, Schwarzgelder erhalten und vor der Steuer versteckt zu haben. Er kündigte an, Steuererklärungen offenzulegen, um Korruptionsvorwürfe zu widerlegen. In dem Skandal geht es um jahrelange angebliche Schwarzgeldzahlungen an führende Politiker der Volkspartei.
Auch heute versammelten sich empörte Bürger in Madrid vor dem Hauptquartier der regierenden Volkspartei PP. Seit Tagen halten Berichte über illegale Spenden und Zahlungen an Politiker, überreicht in Briefumschlägen, das Land in Atem. Heute äußerte sich Ministerpräsident Rajoy erstmals zu den Vorwürfen. Ich brauche nicht viele Worte, es ist falsch. Er steht im Mittelpunkt der Affäre. Luis Bárcenas, langjähriger Schatzmeister der Partido Popular, soll von 1990 bis 2009 Politikern seiner Partei jedes Jahr mehrere tausend Euro in Briefumschlägen übergeben haben. In der Zeitung El País wurden Belege abgedruckt, auf denen auch der Name von Ministerpräsident Rajoy auftaucht. Er soll jährlich bis zu 25.000 Euro erhalten haben. Die Frage ist, ob das Geld bei der Steuer deklariert wurde. Firmen, vor allem aus dem Baugewerbe, sollen 7 Millionen Euro an die Volkspartei gezahlt haben. Ich werde in der kommenden Woche alle meine Steuererklärungen im Internet veröffentlichen, sagte Rajoy heute und versprach absolute Transparenz. Die mit Spannung erwartete Stellungnahme von ihm konnte die Opposition nicht zufriedenstellen. Herr Rajoy hat Spanien in eine unmögliche Situation gebracht und was noch schlimmer ist, das Land ist nicht mehr regierbar. Die Berichte über Schwarzgelder kommen zu einer Zeit, in der Spaniens Wirtschaft weiter schrumpft und das Land an einer Rekordarbeitslosigkeit leidet. Entsprechend groß ist nun die Empörung bei vielen Spaniern.
Mit Militärparaden und Feierlichkeiten ist heute in Russland an die Schlacht um Stalingrad vor 70 Jahren erinnert worden. Nach monatelangen erbittert geführten Kämpfen hatte die Rote Armee 1943 die deutschen Truppen besiegt. Hunderttausende Soldaten fielen auf beiden Seiten. Die Schlacht von Stalingrad gilt als ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg.
Triumph und Trauer, Gedenken an mindestens eine halbe Million in Stalingrad gefallene Rotarmisten und Hunderttausender Zivilisten. Die Blumen der wenigen verbliebenen Veteranen gleich neben denen der deutschen Delegation. Die Deutschen kommen jedes Jahr, lobt ein Kriegsveteran an diesem geschichtsträchtigen Ort. Denn im Keller des Kaufhauses nebenan ergab sich Generalfeldmarschall Paulus. Die Reste der 6. Armee kapitulierten zwei Tage später, am 2. Februar. 150.000 Wehrmachtssoldaten waren da bereits gefallen. Von den 90.000 Überlebenden kehrten schließlich nur 6.000 nach Hause zurück. Die Rote Armee aber feierte einen der entscheidenden Siege des Zweiten Weltkrieges. Nach einer eindrucksvollen Bühnenshow im Wolgograder Sportpalast, die die blutige Schlacht und ihr siegreiches Ende nachempfand, lobte der russische Präsident in einer kurzen Rede Mut und Heldentum der Verteidiger von Stalingrad. Stalingrad wird immer ein Symbol der russischen Unbesiegbarkeit sein und der Einheit des russischen Volkes. Stunden zuvor die Siegesparade, Soldaten in historischen Uniformen und ein T-34-Panzer.
Wolgograd feiert Stalingrad, die Heldenstadt, den so wichtigen und symbolträchtigen Sieg über die deutschen Faschisten. Für die deutsche Gastdelegation ist die Teilnahme hier dennoch keine quälende oder schwierige Pflichtübung. Denn trotz aller politischen Spannungen zwischen Kreml und Kanzleramt, die Mehrzahl der Russen hier empfängt die Deutschen offen und ohne jede Ablehnung. Diese oft beschworene Versöhnung, sie ist Realität.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem eine Reportage über einen Soldatenfriedhof bei Wolgograd und eine Bilderstrecke zum Jahrestag. Der Online-Kurznachrichtendienst Twitter ist eigenen Angaben zufolge Opfer eines Hackerangriffs geworden. Dabei seien möglicherweise Passwörter und andere Informationen von rund 250.000 Nutzern gestohlen worden, teilte das US-Unternehmen mit. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist unklar. Twitter vermutet aber Profis. Zuletzt hatten auch mehrere große US-Zeitungen von Angriffen auf ihr Computernetz berichtet. Beim größten deutschen Stromkonzern E.ON wird nun vorerst doch nicht gestreikt. Nach einem Treffen mit der Konzernspitze erklärten die Gewerkschaften heute, der für Montag geplante Arbeitskampf werde ausgesetzt. Beide Seiten halten es jetzt für möglich, sich in dem Tarifkonflikt auf dem Verhandlungsweg einigen zu können. Die Gewerkschaften fordern für die 30.000 Beschäftigten 6,5% mehr Geld. E.ON hatte ein Plus von 1,7% angeboten.
Bundespräsident Gauck hat in Köln den vor 200 Jahren geborenen Adolf Kolping gewürdigt. Gauck bezeichnete ihn als großen deutschen und wegweisenden Sozialreformer. Kolping hatte im Jahr 1849 einen Gesellenverein gegründet, der jungen Handwerkern Fortbildung und sozialen Aufstieg ermöglichte. Später ging daraus das katholische Kolpingwerk hervor, das heute eine 250.000 Mitglieder hat. Bei einem Festakt sagte der Bundespräsident, Kolping könne bis heute aus, so wörtlich, Bequemlichkeiten und Selbstgenügsamkeiten aufrütteln und neue Orientierung geben. Die Pariser Kathedrale Notre-Dame bekommt 9 neue Glocken. Sie wurden heute vom Erzbischof von Paris feierlich gesegnet. Bevor die Glocken Ende des Monats aufgehängt werden, sind sie in Notre-Dame zu besichtigen. Am 23. März, dem Tag vor Palmsonntag, sollen sie das erste Mal geläutet werden.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga lässt sich der FC Bayern München auf dem Weg zur 23. Deutschen Meisterschaft nicht aufhalten. Das Team von Trainer Heinkes gewann heute in Mainz mit 3:0. Hier die weiteren Ergebnisse. Düsseldorf-Stuttgart 3:1, Hoffenheim-Freiburg 2:1, Wolfsburg-Augsburg 1:1. Im Spiel Hamburg gegen Eintracht Frankfurt steht es kurz vor dem Ende 0:2. Bereits gestern besiegte Bremen die Gäste aus Hannover mit 2:0. Morgen trifft dann noch Nürnberg auf Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen empfängt die Mannschaft aus Dortmund. Die Tabelle. München hat seinen Vorsprung auf Verfolger Leverkusen zunächst auf 14 Punkte ausgebaut. Dortmund auf Rang 3, Frankfurt, Mainz und Schalke auf den weiteren internationalen Plätzen. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover, dann Bremen, Stuttgart und Düsseldorf. Hoffenheim auf dem Relegationsplatz, Augsburg und Greuther Fürth auf den Abstiegsplätzen.
Deutschlands Tennis-Davis-Cup-Team ist bereits in der ersten Runde ausgeschieden. In Buenos Aires unterlagen Christopher Kaas und Tobias Kamke heute dem argentinischen Doppel Ceballos Nalbandian in 4 Sätzen. Einzig im dritten Satz zeigten Christopher Kaas und Tobias Kamke hervorragendes Tennis. Am Ende verlor das deutsche Doppel mit 1:6, 4:6, 7:5 und 2:6. Vor den abschließenden beiden Einzeln morgen führt Argentinien bereits uneinholbar mit 3:0. Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft muss ab jetzt in der Abstiegsrunde spielen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 3. Februar.
Nachdem sich kurzzeitig das Wetter beruhigt, erreichen bereits morgen Wolken des Tiefs, das Richtung Island zieht, den Norden und Westen Deutschlands. In der Nacht fallen vor allem im Süden und in der Mitte ein paar Schneeschauer, im Flachland Schneeregenschauer. Am Tag schneit es ab und an im Süden und Südosten, sonst mal dichte Wolken, mal lockert es auf. Am Nachmittag kommen im Norden und Westen Niederschläge auf, im Flachland zunächst als Schnee, später als Regen, im Bergland durchweg als Schnee. Der Wind weht zunächst mäßig bis frisch. Ab den Nachmittagsstunden lebt er im Norden und Westen auf und es können stürmische Böen mit dabei sein. In der Nacht 3 Grad an der Nordsee und minus 6 Grad am Alpenrand. Am Tag minus 1 Grad an den Alpen und plus 6 Grad an Rhein und Main. Am Montag unbeständiges, windiges, im Norden und auf den Bergen auch stürmisches Wetter. Am Dienstag ist es im Norden wechselhaft und windig, sonst oft dichte Wolken, ab und an regnet oder schneit es. Auch am Mittwoch weitere Schneefälle, im Flachland teilweise auch Schneeregen oder Regen.
Wir sind um 22.05 Uhr wieder für Sie da mit Karin Mioska. In ihren Tagesthemen die Erinnerung an Stalingrad und ein Staatspräsident auf Tropenbesuch, Hollande in Timbuktu. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.